Guten Morgen. Wir Menschen denken in Bildern. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, denk mal an eine Pizza, dann entsteht bei euch im Kopf irgendein Bild. Dieses Bild kann positiv sein, so wie das hier. Das Bild kann aber auch negativ sein. Es kann sein, dass ihr denkt, oh, Weizenmehl, so viel Kohlenhydrate, ja, da muss ich gleich wieder danach auf was anderes achten. Ich kann zum Beispiel auch sagen, denkt mal bitte ans Zelten. Ja, das kann sein, dass manche an sowas denken und sagen, boah, ja, irgendwie so ein, an der Küste mit Bergen und ich bin ganz alleine in meinem Zelt, die Sonne geht unter und so. Es kann auch sein, dass manche von euch beim Zelten eher an sowas denken. Ja? Wir denken in Bildern. Es kann sein, dass ich sage, Job oder Arbeit morgen und manche von euch sagen, ja, endlich geht's weiter, ich kann wieder was bewegen, ich freue mich drauf. Neue Energie. Und manche sagen, Arbeit morgen geht gar nicht. Ich werfe mal einen weiteren Begriff rein, und zwar das Wort Jüngerschaft. Ist ein Begriff, den es nicht nur im Christentum gibt, aber so grob umschrieben bedeutet das, wir benutzen den heute nicht mehr so oft in unserem normalen Sprachgebrauch. Es bedeutet, dass man sich irgendwie an einen Meister dranhängt, dass man von ihm lernt, dass man ihm gehorcht, mit ihm zusammen ist und intensiv zuhört. Und ich merke oft, dass ich ein Bild davon habe, wie Jüngerschaft in der Bibel abläuft. Ich habe nämlich so das Gefühl, Jesus, also das ist so mein klassisches Bild, Jesus kommt irgendwo vorbei und sagt, du, folg mir jetzt mal bitte nach. Und dann steht diese Person einfach auf, lässt so alles, was ihr vorher lieb gewesen ist, einfach so zurück und geht mit ihm mit. Und sagt so, super, ich habe das alles gar nicht mehr gebraucht, was ich da zurückgelassen habe. Und ich weiß nicht, wie euch das so geht, für mich klingt das eher so, es ist irgendwie erstmal, boah, denkst du, boah, das ist irgendwie hart. Das geht irgendwie ganz schön schnell. Ich finde es nicht so einfach. Vielleicht denkst du auch eher, wenn du so zum ersten Mal, so seit langem oder überhaupt mal in den Gottesdienst reinschnupperst und du hörst so Jüngerschaft, Nachfolgen, dann hört sich das vielleicht fast so ein bisschen so Guru-mäßig oder Askese-mäßig an. Ja? Kann auch sein. Viel schlimmer denkst du vielleicht sogar, boah, das hört sich eigentlich so an, als würde man, ey, wenn das so Leute sind, da kommt einfach irgendein Lehrer vorbei, lädt Leute ein, mitzukommen. Das hört sich fast an wie so, als würde man seinen Verstand abschalten und einfach so blindlings irgendeinem Wanderprediger hinterherlaufen. Ich glaube, als Jesus an Jüngerschaft gedacht hat, wenn er davon gesprochen hat, dass er etwas anderes im Sinn gehabt hat. Ich sage nicht, dass Jüngerschaft nie Entbehrung bedeutet oder dass man nie Schwierigkeiten hat, wenn man als Jünger Jesu lebt oder dass man nie etwas loslassen muss oder dass man nie etwas weggeben oder zurücklassen muss. Aber ich glaube nicht, dass das einzige Bild, das Jesus in unseren Köpfen erzeugen wollte, wenn er über Jüngerschaft gesprochen hat, irgendwas mit schwer und Last und irgendwie boah, Verstand ausschalten und einfach irgendwo hinterhergehen, erzeugen wollte. Ich glaube, dass Jesus auch ganz viel an Freiheit gedacht hat, an Aufbruch zum Leben. Ich glaube, dass er an neues Leben gedacht hat, das aus dem Trockenen neu erwachsen wird. Und trotzdem haben diese Worte Jünger und Jüngerschaft irgendwie sowas, ja, irgendwas Komisches für mich an sich. Wenn du jemanden fragst, bist du Christ oder an was glaubst du? Oder bist du Atheist oder bist du Moslem? Und jemand sagt, nein, ich bin ein Jünger Jesu. Hört sich wahrscheinlich, wenn du das hier in Darmstadt auf der Straße sagen würdest, erstmal ein bisschen komisch an. Denn das Wort Jünger benutzen wir heutzutage eher für Leute, die irgendwie so ein bisschen blindlings einem Kult hinterherlaufen. Für Menschen, die vielleicht sogar ihren Kopf ausschalten, alles stehen und liegen lassen und irgendeinem Guru hinterherlaufen. Und das Problem ist, dass wir manche Geschichten in der Bibel auch so lesen. Es gibt ja mehrere Autoren, die über das Leben Jesu geschrieben haben. Und manche haben für besonders gläubige Menschen geschrieben, die sich religiös sehr gut auskannten und die nur noch darauf gewartet haben, dass irgendwann der Erlöser kommt, dem dann alle hinterherlaufen können. Und es gibt auch manche, die haben eher so für Heiden geschrieben. Für Leute, die von Religiosität nicht ganz so viel Ahnung hatten. Vielleicht so für Menschen wie dich und mich. Und ich lese euch jetzt die gleiche Geschichte vor aus zwei Evangelien. Und ich finde sie spannend, weil sie jeden Aspekt von Jüngerschaft, jede Phase, die man so durchmacht in Jüngerschaft, enthält. Weil man dann so ein bisschen merkt, was das ausmachen kann, ein Schüler, ein Jünger von Jesus zu sein. Ich lese sie zuerst in der Version für besonders religiöse und gläubige Menschen vor. In dem Bericht von Matthäus, Kapitel 4. Und Matthäus lässt uns so ein bisschen mit dem Eindruck zurück, dass Jüngerschaft so ein bisschen irrational abläuft. Dort steht nämlich Folgendes. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen: Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, ne? Aber mir so als Norddeutschen geht das manchmal so: Ey, was? Da kommt ein Typ vorbei und sagt: Ey, folgt mir mal nach. Und die machen das einfach. Was würdest du machen, wenn dir das passiert? Ich meine, ich weiß, dass es Phasen gibt im Berufsleben. Es gibt so Hiwi-Jobs an der Uni, wo man so die 47. Excel-Tabelle hintereinander abschreibt. Ja, oder man steckt so mitten in der Masterarbeit fest. Da würde man sich wünschen, dass jemand vorbeikommt und sagt: Folge mir nach, dein Leiden hat ein Ende. Ja? Aber normalerweise ist das irgendwie schon ziemlich heftig. Aber es wird noch krasser. Genau. Zweiter Teil der Geschichte. Als er von dort weiterging, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus. Ende der Geschichte. Irgendwie wirkt das auf mich zuerst gar nicht so richtig geistlich, es wirkt eher so ein bisschen unverantwortlich. Es ist so ein bisschen so: Hey Papa, siehst du den Typ mit den Sandalen da? Du, wir gehen mit ihm. Viel Glück mit unserem Familienunternehmen. Hoffentlich läuft es trotzdem auch ohne uns. Sag Mama tschüss, wir müssen weg. Vielleicht hast du solche Predigten auch schon gehört. Und vielleicht hast du auch so ein Bild von Jüngerschaft im Kopf, wie es manchmal bei mir entsteht. Dass man so das Gefühl kriegt, ich muss sofort alles zurücklassen. Geld, Spaß, Familie, Freunde. Und ich muss irgendwo in Afrika ohne Luxus, ohne Spaß den ganzen Tag auf der Straße stehen und predigen. Und vielleicht denkst du so: Boah, kann ich vielleicht noch meine Schule fertig machen? Oder kann ich noch meine Masterarbeit zu Ende bringen? Oder muss ich gleich sofort damit aufhören, wenn ich irgendwie ein Jünger von Jesus sein möchte? Weil muss ich jetzt meine Familie sofort verlassen? Weil ich mag die eigentlich ganz gern. Und ich würde nicht jetzt gern sofort von zu Hause weggehen und die einfach hinter mir lassen. Irgendwie ist das ziemlich extrem, wenn man das so liest und so überlegt, was kann das für mein Leben bedeuten? Aber die gute Nachricht ist, das ist nicht die ganze Geschichte. Lukas, ein Arzt und selbsternannter Historiker, schreibt auch über diese Begebenheit. Und er schreibt eher für Heiden, für Menschen, die sich mit Religion nicht immer so gut auskennen. Für Menschen wie mich und vielleicht auch für Menschen wie dich. Und am Anfang von seinem Bericht über Jesus schreibt er, dass er alles über das Leben von Jesus ganz genau erforscht hat und es versucht hat, der Reihe nach ordentlich aufzuschreiben. Also hier geht's los, wir gucken nochmal in den Bericht von Lukas rein. Lukas 5, Vers 1. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth, eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Okay, also hier steht, er stand, ja, und es waren noch andere Menschen da und Jesus hat gepredigt. Er ist irgendwie interessant, hat Matthäus alles irgendwie nicht aufgeschrieben, ja. Also es geht noch weiter. Aber wir sehen hier eine ganz wichtige Sache, ein Jünger von Jesus zu werden. Und wir haben das ein bisschen auch bei dem Ring von Lisa gehört. Ein Jünger von Jesus zu werden beginnt damit, dass wir etwas hören. Und dass wir über eine Information nachdenken. Es passiert nicht einfach so, dass ein Guru vorbeikommt und Leute einfach aufstehen und sagen: Ja, ich lasse alles zurück, so völlig informationsfrei. Und ich möchte uns das immer wieder auch neu sagen, ja. Wenn wir in irgendeine Art von Gemeinschaft hereinkommen, in irgendeine Religionsgruppe oder vielleicht sogar in eine Art von christlicher Gemeinde, wo gesagt wird: Du darfst keine Fragen stellen. Forsch da bloß nicht so genau nach. Hör auf, darüber nachzudenken. Dann solltest du überlegen, ob du nicht ganz schnell verschwindest. Echter Glaube wird auch auf Informationen aufgebaut. Und dann geht's weiter. Aber vielleicht finden wir auch noch Folie 2. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth, eine große Menschenmenge wollte das, falscher Text, ich lese ihn nochmal hier vor. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Ja, also die Fischer haben die ganze Nacht gefischt und haben nichts gefangen. Und sie waren jetzt dort, wo Jesus gesprochen hat. Sie reinigen ihre Netze, holen also die ganzen Plastikflaschen, Bierdosen da raus und so und lassen die Netze trocknen, rollen sie auf und sie hören Jesus zu. Sie hören ihm zu, während er predigt. Und währenddessen machen sie so ihre Tätigkeiten. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Jungs ziemlich müde waren. Und dann geht's weiter. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Also, es läuft immer noch weiter. Er hat gepredigt, er spricht wieder zu den Menschen. Petrus arbeitet, Petrus hört zu. Und Jesus lehrt die Menschen vom Boot aus, denn Glaube entwickelt sich auch aus einer Information heraus. Und das ist etwas, was wir bei diesen ganzen Diskussionen um Fake News, um all das, was sich rund um die Präsidentschaft in Amerika abspielt, nicht vergessen dürfen. Man kann nicht erst heute Informationen, die in irgendwelchen Medien kommen, überprüfen. In der Theologie ist vieles umstritten, aber kaum jemand zweifelt an, dass Paulus den ersten Korintherbrief geschrieben hat. Und er stellt dort ca. 55 nach Christus die Behauptung auf, dass über 500 Menschen den auferstandenen Jesus gesehen haben. Und dass einige von diesen 500 Menschen zu der Zeit, als er es schreibt oder geschrieben hat, immer noch leben. Und sowas konnte man in der Zeit von Paulus nachprüfen. In wohl kaum einer Epoche zwischen dem Jahr 0 und 1500 konnte man so sicher und so schnell reisen wie zur Zeit des Römischen Reiches. Das heißt, wenn jemand die Behauptung aufstellt, dass ein Mensch wieder auferstanden ist, auch wenn es einige tausend Kilometer entfernt geschehen ist, dann konnte man dorthin gehen und Menschen danach befragen. Und es gab großen Austausch im Römischen Reich. Das heißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit hat man mal jemanden getroffen, der jemanden kannte, der dabei gewesen ist. Ich sage das nicht, weil ich glaube, dass ich dich so einfach davon überzeugen kann, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Aber ich sage es dir, weil wir verstehen müssen, dass man seinen Verstand nicht ausschalten muss, damit sich Glaube entwickelt und damit man Jesus nachfolgen kann. Glaube bildet sich auch aus einer Information heraus. Nachfolgen beginnt nicht nur, aber auch mit Wissen. Glauben beginnt damit, dass Fragen beantwortet werden. Lukas schreibt weiter, als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon, also an Petrus, sein zweiter Name sozusagen oder der Ursprungsname, und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Er könnte auch sagen, sag mal, wie fandst du die Predigt, Petrus? Gut. Dann verlass jetzt deine Netze und folge mir nach. Aber er macht was anderes. Er bittet Petrus darum, etwas zu tun, was Petrus schon tausende Male gemacht hat. Er sagt, fahr jetzt weiter auf den See hinaus und werft dort eure Netze zum Fang aus. Und es gibt zwei Probleme mindestens dabei. Eins davon kennt ihr schon. Petrus könnte auch sagen, du Jesus, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir sind eigentlich gerade fertig. Wir haben schon unsere Netze aufgerollt, wir wollen eigentlich nach Hause. Das ist so ein bisschen so, als würde man sagen, so, du hast gerade irgendwie so dein Pferd, den Sattel abgenommen und verstaut und alles gestriegelt und sauber gemacht und kommt einer, lass uns reiten gehen, du hast ja gerade den Sattel abgenommen. Und Jesus sagt trotzdem, komm, lass uns fischen gehen. Und Petrus ist, das ist er sonst nicht, ne, aber in diesem Fall ist er echt so super diplomatisch. Ja, der will den Jesus jetzt nicht enttäuschen, der sagt so, Meister, also wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Denn in der Gegend damals oder dort fischt man nachts. Wenn es nachts kälter ist, ist das Wasser kühler und deswegen kommen die Fische mehr an die Oberfläche. Und wenn es tagsüber wärmer wird oben an der Oberfläche, dann tauchen die Fische ab ins kühlere Wasser. Die Nacht ist rum, es wird wärmer, sie haben nichts gefangen. Die Aussicht, dass man jetzt noch was fängt, total gering. Und Jesus sagt, hey Petrus, lass uns fischen gehen in einer Zeit, in der man normalerweise nicht fischen geht. Ich möchte, dass du einmal etwas anders machst, als du es sonst immer tust. Keine Ahnung, was Petrus gedacht hat. Vielleicht so, na klar, ein Zimmermann, keine Ahnung vom Fischen. Vielleicht fragt er sich auch, was denken die Leute am Ufer, wenn ich jetzt wieder rausfahre? Ich meine, die leben da am See, die wissen auch, wenn man fischen geht. Die wissen auch, dass man tagsüber nichts fängt. Wenn er jetzt rausfährt, dann hätte er sich vor allen anderen lächerlich gemacht. Aber was macht er? Er sagt, aber weil du es sagst. Nicht, weil ich denke, dass es funktionieren wird. Nicht, weil ich denke, dass es meinem Ansehen bei den Leuten helfen wird. Nicht, weil ich denke, dass wir irgendwas fangen werden. Nicht, weil ich denke, dass ich meine Zeit so gut einsetze. Aber ich mache es, weil ich dich respektiere. Deswegen will ich die Netze auswerfen. Und Petrus hat zu diesem Moment der Geschichte keine Ahnung, was für ihn auf dem Spiel steht. Er hat keine Ahnung, was für ihn auf dem Spiel steht, wenn er Ja sagt oder wenn er Nein sagt. Der Grund, warum wir Petrus heute überhaupt kennen, ist, weil er in dieser Situation Ja gesagt hat. Weil er in diesem Moment entschieden hat, etwas anders zu machen, was er 1000 Mal vorher ganz anders gemacht hat. Und das ist der Punkt, an dem manche heute vielleicht von euch sind. Es gibt diese eine Sache, wo Gott schon lange in deinem Gewissen anklopft. Wo er schon lange an deinem Herz arbeitet. Und wo er so ganz leise sagt, komm, wie sieht's aus? Du weißt, was ich von dir möchte. Ich möchte, dass du dieser Sache nachgehst. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Vielleicht ist es eine Sache, die du neu anfangen solltest. Vielleicht ist es eine Sache, die du endlich lassen solltest, die immer wieder neu in deine Gedanken kommt. Die Sache, mit der Gott seit einiger Zeit bei dir anklopft. Was stand für Petrus in diesem Moment auf dem Spiel? Stellt euch mal vor, Jesus hätte in diesem Moment den Vorhang der Geschichte einen Moment gelüftet. Vielleicht hätte er gesagt, Petrus, pass mal auf. Wenn du jetzt Ja sagst und mich rausnimmst zum Fischen, guck dir das an. Und Petrus so, hey, was ist das? Und Jesus würde sagen, Petrus, das ist dein Grab. Das ist der Petersdom. Wenn du mich zum Fischen rausnimmst, dann wirst du irgendwann so bekannt werden, dass die Leute dir zu Ehren sozusagen diese riesige Kirche bauen. Oder dich zumindest in dieser riesigen Kirche bestatten werden. Guck dir mal das Innenleben an, Petrus. Hast du die Kirchenbänke gesehen? Und Petrus sagt, was in aller Welt sind Kirchenbänke? Und Jesus sagt, egal, vertrau mir einfach. Es ist das Wunder der Renaissance. Sie haben 118 Jahre gebraucht, um es zu bauen. Und es wird nach dir benannt werden. Und Petrus so, okay, also wenn das so ist, dann fahre ich mit. Lass uns rausfahren. Petrus hatte keine Ahnung, was für ihn auf dem Spiel stand. Was für ihn an dieser Entscheidung hing. Aber er macht es. Steht, das taten sie dann auch. Und sie fingen an, eine solche Menge Fische zu fangen, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Ich kann verstehen, dass dir das, wenn du vielleicht ganz neu bist, wenn du sagst, boah, ich weiß noch gar nicht, wie das so ist mit dem Glauben an Jesus, dass dir es schwerfällt, das hier zu glauben. Und das ist völlig in Ordnung. Das Coole ist, die allermeisten Menschen oder eigentlich alle, die angefangen haben, Jesus nachzufolgen, haben am Anfang nicht geglaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und sie konnten sich manchmal nach Jahren, nachdem sie ihm nachgefolgt sind, immer noch nicht vorstellen, dass er wirklich Wunder tun kann, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Sie haben das dann manchmal irgendwie trotzdem nicht zusammenbekommen. Von daher, lass dich einfach drauf ein. Aber wir gucken nochmal weiter, wie diese Geschichte weitergeht. Als Simon Petrus das sah, rief er, Papa, kauf einen Kühltransporter. Nee, sagt er nicht. Aber die normale Reaktion wäre eigentlich, dass man sagt, wow, ist das eine Riesenmenge Fisch. Wahnsinn. Aber Petrus macht etwas völlig anderes. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und das ist echt krass. In dem Moment geht es Petrus nicht mehr ums Fischen. In dem Moment erkennt Petrus ein ganzes Stück mehr, wer Jesus ist und wer er selbst ist. Und es war sozusagen der Beginn seiner Beziehung mit Jesus. Er war schon mehrere Stunden mit ihm zusammen, wahrscheinlich hatte er ihn vorher auch schon erlebt. Aber es dauert bis zu diesem Schritt, bis zu diesem praktischen Glaubensschritt, dass er erkennt, wer dieser Jesus ist. Bis er merkt, ey, hier ist wirklich Gott am Werk. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie einen solchen Fang gemacht haben. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Was Jesus hier meint, ist, dass er zu Petrus sagt, Petrus, ich habe einen Auftrag für dich. Ich möchte, dass du an dem großen Auftrag mit teilnimmst, Menschen heil zu machen, Menschen nach Hause zu bringen, Menschen in ihre ureigenste Bestimmung zu führen. Du sollst dazu beitragen, dass Menschen frei werden. Du sollst ihnen helfen, das Leben zu leben, für das sie bestimmt sind. Und dann steht hier, da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Ist ein bisschen anders als die Geschichte von Matthäus, oder? Steht ein bisschen mehr drin. Es ist wesentlich mehr passiert, als dass nur irgendjemand vorbeikommt, sagt, folgt mir nach und die Leute verlassen ihre Netze und gehen hinterher. Sie haben gehört, Sie haben etwas Unbequemes getan, sie haben Jesus vertraut und dann haben sie ihn erlebt. Und ich mag diese Geschichte, weil in ihr so diese vier Phasen von Jüngerschaft vorkommen. Alle, die wir heute hier sind, wir kommen in dieser Geschichte vor. Hättest du vielleicht gar nicht gedacht. Aber das Erste, diese erste Phase von Jüngerschaft, die beginnt erstmal mit Sitzen und Zuhören. Und es tut mir leid, vielleicht wolltest du heute gar keinen ersten Schritt mit Jesus machen. Allein, dass du heute hier bist und vielleicht noch zuhörst, hat schon damit zu tun. Du hast deinen ersten Schritt im Nachfolgen von Jesus gemacht. Und Nachfolgen beginnt immer mit Inhalt. Jesus folgen beginnt immer damit, dass man auch eine Information bekommt. Der christliche Glaube beruht auf historischen Ereignissen, die nachprüfbar sind und über die wir uns Gedanken machen müssen. Und das Beste, was du, wenn du in dieser Phase bist, was du machen kannst, um Jesus weiter nachzufolgen, ist vielleicht nächsten Sonntag wiederzukommen oder zu Campus Connect zu gehen oder zur SMD oder in den Hauskreis zu kommen oder einfach mal die Person, die dich heute eingeladen hat, zu fragen, warum glaubst du eigentlich an diesen Jesus? Stell deine Fragen, sammle deine Informationen, lies das Buch, das dir vielleicht jemand gegeben hat. Für dich kann es ein großer und mutiger Schritt sein, dich in eine Umgebung zu begeben, wo Menschen an Jesus glauben und wo du deine Fragen loswerden kannst. Die zweite Phase klingt ein bisschen abstrakt. Ich habe das hier genannt, leih mir dein Boot aus oder hier etwas Unbequemes tun. Manche von euch sind in dieser Phase. Ihr habt schon einen Haufen an Informationen zusammengesammelt. Ist ein bisschen unbequem. Du hast vielleicht Informationen, aber es ist Zeit für dich, deine Fragen beantwortet zu bekommen. Vielleicht hast du dich schon aufgemacht und hast dich für den Alpha-Kurs mit dem Pierre Becker angemeldet. Vielleicht solltest du in eine Kleingruppe oder einen Hauskreis gehen, um deine Fragen loszuwerden. Wir helfen dir sehr gern dabei. Wenn du sagst, ich möchte eine Gruppe finden, wo ich mich austauschen kann über den Glauben an Jesus, dann helfen wir dir gern dabei, diese Gruppe zu finden. Manche von euch sollten sich vielleicht eine Bibel besorgen oder sich die YouVersion runterladen. Und dann sagst du vielleicht, ein bisschen unbequem, Bibel zu lesen. Und das stimmt auch. Aber es kostet dich nichts. Du musst, wenn du es runterlädst, kein Geld dafür ausgeben. Du musst keine Sucht aufgeben. Du musst dafür nicht irgendeine Beziehung beenden. Es ist ein bisschen unbequem, damit anzufangen, aber mehr auch nicht. Bist du bereit, dein Boot auszuleihen? Bist du bereit, ein bisschen Zeit und Kraft zu investieren? Bist du bereit, in der Bibel zu lesen, damit anzufangen? Bist du bereit, einige deiner Fragen zu stellen? Für manche von euch ist es vielleicht die Fahr mit mir raus zum Fischen-Phase. Und ab hier wird es vielleicht sogar richtig spannend. Denn es kann sein, dass du in so einer Phase bist, wo dir dein himmlischer Vater es aufs Herz legt, eine Sache anders zu machen, als du sie bisher immer gemacht hast. Es hat vielleicht was mit deinem Job zu tun, mit deinem Studium, mit deinem Geld, mit deinen Beziehungen. Etwas mit dem, was eine große Rolle in deinem Leben spielt. Und so findest du oder kannst du vielleicht herausfinden, was das sein kann. Ja, du bist vielleicht relativ regelmäßig hier in der Gemeinde, im Gottesdienst, bei Stoppers Remember, in der SMD, bei Campus Connect, in den Hauskreisen, in der Jugend, beim Chat und du hörst zu. Und einige von deinen Fragen wurden schon beantwortet. Und ab und an, wenn du betest oder wenn du so ein bisschen Zeit zum Überlegen hast, dann wandern deine Gedanken immer wieder zu der einen Sache hin. Und du denkst so, eigentlich sollte ich doch. Eigentlich sollte ich doch wirklich anfangen mit. Eigentlich sollte ich doch wirklich aufhören mit. Es ist vielleicht keine hörbare Stimme, aber dein Gewissen fängt an, mit dir zu reden. Du hast nie darüber nachgedacht, vielleicht Beziehungen nach anderen Prinzipien zu gestalten, als du es vorher gemacht hast. Aber irgendwie hast du den Eindruck, dass Gott dir das wichtig macht. Und es ist eine Veränderung in deinem Leben, nicht eine komplette. Aber es könnte die Stimme Gottes sein. Und du weißt nicht, was auf dem Spiel steht. Du weißt nicht, was abhängt von dieser Entscheidung, ob du Ja oder Nein dazu sagst. Vielleicht ist es die Entscheidung, etwas anders zu leben in deiner Beziehung. Großzügiger zu sein. Vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben regelmäßig etwas zu geben. Vielleicht in der Schule, bei der Arbeit, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie etwas anders zu machen, wie du es vorher immer gemacht hast. Weil das gerade das Zentrum von dem ist, was Gott in deinem Leben bewegen möchte. Und es nagt irgendwie an dir und du merkst, meine Gedanken kommen immer wieder dahin. Ich muss dir nicht sagen, was es ist, weil ich glaube, wenn du in dieser Phase bist, wirst du es entdecken. Und die vierte Phase, gib ihm alles, gib Jesus alles. Du hast das durch. Du hast Informationen, du hast deine Fragen gestellt, du hast unbequeme Sachen gemacht, du hast diesen Vertrauensschritt gewagt. Du hast Gott erlebt. Und dann ist es für dich an der Zeit zu sagen, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich habe so lange vielleicht herumgespielt mit dir. Ich habe vielleicht gesagt, hey, du kannst das haben, Gott, aber nicht das aus meinem Leben. Und manche sind vielleicht einfach an dem Punkt, wo du sagen musst, ich höre auf mit den dummen Spielchen. Und dann sagst du, himmlischer Vater, mein ganzes Leben gehört dir. Du bist mir das Allerwichtigste und alles andere soll sich hinten anstellen. Vielleicht ist es für dich dran, auch diesen Schritt der Taufe zu gehen und das nochmal öffentlich zu sagen, ich gehöre zu Jesus Christus. Ich möchte das vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt bekennen. Vielleicht hast du das auch alles schon hinter dir. Aber heute ist es für dich dran, wo du auch so siehst, Menschen wenden sich nochmal neu Gott zu oder bekennen das nochmal neu öffentlich, dass du sagst, Gott, ich war weg, ich war unterwegs von dir, ich war dir fern. Aber ich möchte dir das neu sagen, alles, was mir gehört, soll dir gehören. Meine Zukunft, meine Beziehung, ich möchte, dass dein Wille in jedem Bereich meines Lebens geschieht. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir jetzt überlegen, wer gehört in welche Phase. Es geht nicht darum, dass wir uns einteilen in reife oder unreife Nachfolger. Es geht einfach darum, dass wir den Schritt tun, den Gott uns gerade aufs Herz legt. Denn anders als Petrus und anders als die anderen ersten Jünger wissen wir, wie die Geschichte ausgeht. Es gibt eine Sache und eine Information, die uns die Sache so viel leichter macht. Wir wissen, dass Jesus sein Leben aufgegeben hat, um uns zu vergeben. Wir wissen, dass er uns so sehr geliebt hat, dass er sein Leben an Ostern hingelegt hat, um für uns zu sterben. Wir wissen, dass er es so gut mit uns meint, dass er sich für uns aufgegeben hat. Jesus ist ein König, dem wir alles hinlegen sollten. Aber er ist ein König, der aus Liebe an ein Kreuz gegangen ist. Er ist ein König, der es gut mit uns meint. Und durch diesen Filter müssen wir auch diese manchmal schweren Aussagen, die es im Bereich der Jüngerschaft gibt, sehen. Weil uns ein König, der uns liebt, der sein Leben hingelegt hat, dazu einlädt. Ich musste in den letzten Tagen öfter an eine Brücke denken. So eine ähnliche wie die hier. Und ich möchte dich heute einladen, den nächsten Schritt zu tun. Für alle die, die heute an dem Punkt sind, wo sie sagen, Jesus, ich möchte dir voll und ganz nachfolgen, mit allem, was ich habe. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Die möchte ich einladen, gleich ein Gebet mit mir zu sprechen. Und vielleicht hast du so ein Gebet in einer solchen Art und Weise auch schon ganz oft gesprochen. Aber vielleicht ist es heute für dich dran, das nochmal neu zu tun. Einfach als Bekenntnis, dass du sagst, ja, Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe in meinem Leben. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gnädig bist und dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du mit uns Menschen hier gelebt hast, dass du uns vorgelebt hast, wie es wirklich ist, Mensch zu sein, dass du ein perfektes Leben gelebt hast und dass du ans Kreuz gegangen bist und da die Strafe getragen hast, die wir verdient haben. Danke, dass du auferstanden bist und dass du uns neues Leben geben möchtest. Und ich möchte dir das hier für mich sagen und ich möchte das für jeden sagen, der das heute auch zum Ausdruck bringen möchte. Du sollst mein Herr sein. Dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Dein Reich soll mir wichtiger sein als alles andere. Und Jesus, du siehst, dass wir dabei fallen und immer wieder neu deine Kraft brauchen und wir beten darum, dass du uns das schenkst. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du sagst, dass du immer an unserer Seite bist. Amen.